Refrain bitte an die Wand schmeißen. Das mache ich mal eben was spontan. Das Lied, das kenne ich ja, das kennen wir ja schon ultra lange. Also als ich mit 15 circa in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen bin, da hatten wir damals, glaube ich, dieses Lied auch schon gesungen. Ist das nicht richtig? Ich glaube schon, das ist schon richtig etwas älter. Heute im Fokus dieses Liedes, das ist theologisch nicht astrein. Also man kann das so singen. Ich weiß, was der Lieddichter damit möchte. Ich möchte den Lieddichter jetzt nicht, verunglimpfen. Aber da steht, der Glauben heißt, und überwinde du den Tod, der in unserem Leben Raum gewann. Das ist eine Aktion, die wir immer erbieten wollen. Er hat den Tod besiegt. Er hat ihn ein für alle Mal zertreten. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Und darauf können wir uns verlassen. Ich möchte das Lied nicht schlecht machen. Es ist ein schönes Lied. Aber das muss uns nochmal ganz bewusst werden. Es ist kein täglicher Kampf, den Tod zu besiegen, sondern wir haben einen Retter, der den Tod besiegt hat. Und dann heißt es, Vater, gib uns immer wieder deinen Geist. Er braucht ihn nicht uns immer wieder geben. Wir haben ihn. In dem Moment, wo wir ein für alle Mal gesagt haben, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist, dann gibt er es in dir hinein. Du hast allerdings die Freiheit, weil er ein Gentleman ist, den Geist zu dämpfen, ihm in deinem Leben regieren zu lassen oder halt eben nicht. Und das passt so schön auch so ein bisschen auch in unser Thema von heute Morgen rein. Wenn du in die PowerPoint wechseln würdest, dann wäre das sehr nett. Also wie gesagt, ich möchte das Lied nicht schlecht reden. Ich weiß, was das Lied damit sagen möchte, aber man muss manchmal so ein bisschen auf die Nuancen achten. Ja, Glaube ist wichtig, dass wir ihn haben und auch trainieren und dass wir auch uns immer wieder jeden Tag daran erinnern, in einer Beziehung mit Jesus zu stehen. Aber Tod und Geist ist von Jesus klar vorgegeben. Tod ist besiegt und der Geist ist definitiv der, den er uns gibt, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir mit ihm wandeln. Das hat er versprochen und das ist gefüllt in uns. Ja, mit der Heilige Geist, der drückt uns aus, wer Jesus ist. Wenn du sagen kannst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann ist das, was der Heilige Geist dir das sagt. Ja, und das ist keine eigene Erfindung. Jesus fragte mal, was glaubt ihr, wer ich bin? Und er sagte, ja, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt er zurück, von woher weißt du das? Das kannst du nur wissen, weil der Heilige Geist dir das sagt. Ein Mensch, der mit Gott nichts zu tun haben möchte, der im Glauben nicht lebt, der wird niemals sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist ein Merkzeichen. Das finde ich sehr beruhigend und sehr mutmachend, wenn du mal in einer Glaubenskrise steckst und nicht weißt, noch ein und aus. Aber wenn du weißt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann weißt du, dass der Geist Gottes in dir noch wirkt. Und dann kannst du daran weiter arbeiten. Das finde ich sehr schön. Gut, kommen wir zum Text von heute Morgen. Ich habe den Präsente. Wo habe ich ihn? Nehmen wir folgende Begebenheit vor oder folgende Situation. Ich glaube, in der waren wir alle schon mal. Ihr seid auf einer Feierlichkeit eingeladen. Einem Geburtstag, einer Hochzeit, einem netten Grillfest. Und da lernt ihr Menschen kennen, die ihr schon seit Ewigkeiten kennt, aber ihr lernt auch neue Menschen vielleicht kennen. Und dann kommt ihr so ins Gespräch, dann tauscht man sich so aus und dann lasst euch mal durch den Kopf gehen, was sind so die Themen, mit denen man dann mit diesen Personen ins Gespräch kommt. Wahrscheinlich, wenn man auf einer Hochzeit ist, erstmal, ja, wie fandst du denn die Trauerfeier? Die Trauerfeier. Ja, ja, gut, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin auch glücklich 26 Jahre verheiratet. Woher kennst du das Geburtstagskind? Oder, na, wie schmeckt die Wurst oder das Steak? Aber umso mehr man ins Gespräch kommt, kommen so Themen auf den Tisch. Ja, was machst du? Wer bist du? Und dann kommen wir schnell auf so Themen wie, ja, ich bin der Toni und ich arbeite in einem Industrieunternehmen, im Vertrieb. Ah, okay. Was genau machst du da? Und dann erzähle ich zu dem, was ich so mache. So, jetzt könnte ich auch in die Reihen schauen. Ja, wenn der Armin die gleiche Frage stellt, dann sagt er, ja, ich arbeite auch bei einem Industrieunternehmen und ich baue Blechverarbeitungsmaschinen zusammen. Ne? Stefan würde sagen, ja, ich arbeite bei Ortlinghaus und stehe kurz vor der Rente. Ne? Aber jedenfalls, man kommt so schnell auf das Thema, wenn man gefragt wird, wer bist du, kommt man auf das Thema, was man macht. Jetzt könntest du sagen, ja, ich bin ja schon seit Jahrzehnten in Rente. Ich mache nicht mehr viel. Naja, das stimmt ja nicht. Der eine macht vielleicht noch was in Gartenarbeit, der andere löst gerne Sudokus oder geht gerne doch noch einkaufen, ne, und was weiß ich. Aber irgendwo hat jeder so ein Stück weit seinen Lebensinhalt. Und wenn man auf solchen Feierlichkeiten dann diese Frage gestellt bekommt oder so grundsätzlich, dann kommt man schnell auf diese Thematik, was machst du eigentlich? Was ist deine Identität? Und was macht dich aus? Selten ist einer, dass er sagt, wenn gefragt wird, was machst du denn so? Dann sagst du, ja, ich gehe in eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich bin so glücklich, mit Jesus mein Leben zu leben. Ist das die erste Antwort, die wir abgeben auf diesen Partys oder auf, wenn wir mit fremden Menschen in Kontakt kommen? Natürlich nicht. Irgendwie. Weil das käme ja irgendwie vielleicht spooky, wenn wir jeden so begrüßen würden. Obwohl, das ist doch eigentlich unser Lebensinhalt, oder nicht wahr? Haben wir doch auch gesungen gerade. Tun wir halt nicht. Ist das jetzt schlimm? Ist das böse? Ist das gut oder schlecht? Will ich gar nicht diskutieren drüber. Aber tatsächlich ist so unser Ansatz. Ich habe uns mal einen Text mitgebracht. Das ist nicht unbedingt der Predigttext, aber es ergibt so, geht so in die Richtung, um wie es heute geht. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegt hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink, genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir, zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Eindrückliche Worte. Es ist ein Gleichnis, ja, und es soll uns irgendwo dahin führen, was so in unserem Leben Priorität haben sollte und was nicht. Grundsätzlich muss man hier jetzt sagen, Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nichts gegen Reiche. Wenn ich im Alten Testament schaue, da habe ich den Abraham, dann habe ich den Hiskia und dann habe ich den David. Und da könnte man noch ganz einen Haufen anderer Menschen erwähnen, die mit Gott wandelten und ultrareich waren. Also Gott hat nichts gegen Reiche. Das heißt, wenn du ein dickes Bankkonto hast, dann ist das jetzt nicht unbedingt schlimm. Ja, und du musst kein schlechtes Gewissen haben. Aber man muss sich so ein bisschen fragen, was macht man mit den Reichtümern, die einen Gott geschenkt hat? Denn das ist im Prinzip die Kernaussage dessen. Ja, du hast viel. Und was machst du mit dem? Aber es ist auch nicht das Thema von heute Morgen, wie wir mit Geld umzugehen haben. Aber es ist wichtig, mal drüber nachzudenken. Es ist die Frage in deinem Leben und auch in meinem Leben, was macht das Ganze überhaupt mit mir? Wer bin ich? Und was macht mich aus? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier mal etwas zu markieren in diesem Text. Und ihr seht schon, es geht eigentlich immer nur um ich und meiner und mein. Es geht immer nur darum, ich will. Priorität Nummer eins bin ich. Und wenn ihr sagt, ja, das ist doch heute nicht mehr so, dann muss ich euch leider Lügen strafen und sagen, doch, es wird immer schlimmer. Ne? Make America great again, hören wir groß immer wieder. Oder es geht erstmal um mich. Es geht erstmal um meine Position. Es geht um meinen Ruf. Es geht um meine Ehre. Es geht um meine Reputation. Es geht um, wie andere mich sehen. Es geht darum, dass ich gut dastehe. Es geht darum, dass andere nicht so gut dastehen wie ich. Und was kann ich dafür tun? Und nichts anderes sagt dieser reiche, törichte, reiche Bauer. Was soll ich tun in meinem Leben? Ich will ja wer sein. Ich will ja anerkannt sein. Ich will ja akzeptiert werden. Man will ja auch so ein bisschen im Rampenlicht stehen. Dann komme ich nochmal auf die Feierlichkeiten zurück. Es gibt so gewisse Typen, die haben echtes drauf, wenn sie irgendwo hinkommen. Das sind die Menschen, um die eine Traube sich bilden. Zu denen gehörte ich eigentlich nie. Aber es gibt so Leute, die können gut erzählen, die können sich artikulieren, die haben gutes Auftreten und vielleicht weil sie auch tolle Kleidung anhaben, weil sie ein dickes Auto fahren oder was auch immer oder einfach nur ein wirklich gutes Charisma, eine Ausstrahlung haben und alle scharen sich um die. Kennt ihr auch das? Und dann ist man schnell selber und denkt sich, wäre ich doch nur so wie der. Und ich glaube, dass das heutzutage, auch wenn man so rumguckt, dann zählt das viel. Erstmal der Individualismus. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und ich möchte alles sein dürfen. Das Thema von Wahrheit und Moral wird dabei sehr stark verschoben in unserer Gesellschaft. Wir brauchen nur in die Nachrichten gucken. Aber auch nicht das Thema von heute Morgen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und hier merkt man dieses Ich, meine. Und er ist auch noch so dreist, geht noch in die dritte Person rein. Dann hast du es geschafft. Er spricht von sich, von selber, von du. Ja, das heißt, man merkt definitiv, auf welchem Niveau er sich behebt. Ich will was sein. Ich will was werden. Ich möchte hoch angesehen werden. Die Leute sollen neidisch auf mich gucken. Und wisst ihr, in diesen Versen bis Vers 20, also von 16 bis 20 steht so viel ich, meine, du und sich selbst. Was glaubt ihr, was da fehlt? Der Gottesbezug. Nicht einmal wird hier von Gott gesprochen. Nicht einmal wird davon gesprochen, dass das, was er da vielleicht erreicht hat, vielleicht ein Geschenk Gottes ist. Du, der du hier sitzt, bist du dir eigentlich bewusst, dass alles, was du hast, tatsächlich ein Geschenk Gottes ist? Und das, was du hast, dass er dir das zur Verfügung stellt? Im Übrigen leiht er dir das. Das sind geliehene Geschenke. Die Frage stellt sich, wie gehe ich damit um? Der Gottesbezug fehlt. Ich stelle immer mehr fest, und ich komme, ihr wisst ja, Lederle kommt ja aus so ein bisschen aus dem Schwäbischen. Und da gibt es ein geflügeltes Wort oder geflügelten Dreizeiler. Den habe ich uns mal mitgebracht. Schaffst du was, hast du was, bist du was. Also, wenn ich ganz viel schaffe, also arbeite, wenn ich mich um Dinge bemühe, dann habe ich ganz viel von dem. Und wenn ich von dem ganz viel habe, dann bin ich was. Dann habe ich es geschafft. So wie dieser törichte Bauer. Wenn ich ganz viel arbeite, wenn ich mir neue Silos baue, neue Kornkammern baue, dann kann ich mir ganz viel Korn reinsetzen, dann brauche ich weniger arbeiten, dann habe ich echt Luxus und dann habe ich es geschafft in meinem Leben. Jetzt sind wir keine Bauern mehr im Prinzip oder arbeiten andere Arbeitsberufe oder haben andere Arbeitsberufe gelernt und gearbeitet. Aber war das vielleicht auch ein Lebensinhalt? Ich muss viel schaffen, dann kann ich mir einen gewissen Lebensstandard erarbeiten und dann habe ich was. Anerkennung, Ruhe, Gelassenheit, entspanntes Leben. Schaffst du was, hast du was, bist du was. Im Abnehmkult dieser Zeiten sagen sich vielleicht die jungen Menschen, wenn ich es schaffe, regelmäßig in Fitnessstudio zu gehen, wenn ich ganz viel Sport mache, wenn ich ganz viel Diät mache, dann habe ich ein gutes Aussehen und dann werde ich anerkannt. Ich weiß, wovon ich rede, denn das gab's in meiner Familie auch. Schaffst du was, hast du was, bist du was. Gibt's auch in christlichen Gemeinden. Wenn ich es schaffe, die christlichen, moralischen Akzente und Forderungen eines Christenlebens zu erfüllen, dann habe ich das Ansehen oder den Respekt anderer in der Gemeinde und dann bin ich wer. Dann gehöre ich dazu. Da kenne ich eine Geschichte, Ananias und Sapphira, die ihr Grundstück verkauft haben und dann auch noch gelogen haben. Und warum? Weil sie dazugehören wollten. Sie wollten diesem christlichen Gemeinschaft, die so toll war, die für alle neu waren, dazugehören und haben ein Grundstück verkauft, haben dabei gelogen, weil sie einfach der Gemeinschaft folgen wollten. Haben es nicht erfüllt. Ende davon war es, dass sie gestorben sind. Aber das wird so heute nicht mehr passieren, denke ich. Aber auch da wieder. Schaffst du was? Hast du was? Bist du was? Jetzt kannst du dir ganz viele Gedanken machen. Was ist dein Hamsterrad? In welchem Hamsterrad steckst du? Was musst du tun in deinem Leben, damit du das Gefühl hast, anerkannt wirst oder beliebt bist? Ja? Wenn ich ganz viele Überstunden mache in meinem Job, dann habe ich Anerkennung von meinem Chef und dann bin ich was in meinem Job. Gibt's auch. Das heißt, der Motor ist immer von dem, was ich schaffe, was ich mache. Das ist so ein Hamsterrad, in dem kann man richtig sich drin verlieren. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so dein Motto ist. Ich muss immer mehr Leistung bringen. Dann habe ich das, dass es mir gut geht. Und dann habe ich auch Anerkennung. Und du kannst, glaube ich, alle Themen in deinem Leben in diesem Prinzip mal einsortieren und fragen, ist das die Reihenfolge, in der du gerade lebst? Und ich glaube, es ist bei einigen dieses Hamsterrad von schaffst du was, hast du was, bist du was, ein immenses Tempo hat. Und ich glaube, dass dieses Tempo auch von Mal zu Mal, wenn du einmal da drin bist, immer, immer schneller wird. Und irgendwann hast du das Problem, dass dir die Puste ausgehst oder dass du aus dem Hamsterrad rausgeschmissen wirst. Das ist das Problem, warum wir heute so viele Menschen haben, die auch psychisch so große Probleme haben. Weil sie einfach mit der Zeit nicht mehr mitkommen. Weil sie es einfach nicht schaffen, irgendwelchen Regeln, Maßstäben gerecht zu werden. Deshalb ist das ist der Grund, warum wir in einer Ellenbogengesellschaft leben. Das ist der Grund, warum zuerst dieses Ich-Gedanke aufkommt. Das ist der Grund, warum Gott aus der Formel des Lebens herausgenommen wurde. Weil es geht nur um das, was du oder ich schaffe, was ich oder du dann haben und wer du oder ich dann bin in der Gesellschaft. Und dieser psychische Druck, ne, der kann heute Menschen krank machen. Bist du da drin? Bist du in diesem Hamsterrad drin? Und wenn ihr sagt, das ist eine Sache nur, die damals der törichte Bauer hatte, dann haben wir jetzt gemerkt, das ist auch ein Phänomen der heutigen Zeit. Und dann muss man auch sagen, das ist ein Teil auch, was viele hunderte, tausend Jahre auch vor uns war. Der Turmbau zu Babel. Kennt ihr die Geschichte? Zuerst hatten die Menschen alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. In dieser Vorzeit zogen sie umher und fanden eine Ebene im Land Schirner, wo sie sich niederließen. Damals sagten die einen zum anderen, los, machen wir Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Ziegel wollen sie als Bausteine verwenden und Asphalt und Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Ich liebe diese Formulierung, wie sinnlos. Also mein Kind hat auch mit Lego eine Stadt gebaut und einen Turm. Ja, aber wenn man das anders betont, dann kommt das so ein bisschen zynisch raus, so ein bisschen lachhaft. Lasst uns eine Stadt bauen mit einem Turm. Welchen Sinn hat das? Und auch hier habe ich mal ein bisschen rot markiert und auch hier geht es wieder um das Gleiche. Machen wir uns einen Namen, dass wir. Ja, also es geht immer darum, der Mensch hat ein Ziel, der Mensch möchte etwas leisten, der Mensch möchte etwas machen. Aber das ist irgendwie der Mainstream geworden. Es geht nur um machen wir. Lass uns einen Namen machen. Ja, auch in den christlichen Umfelden ist das so. Da zählt es nur noch, wie groß eine Gemeinde ist und wie aktiv sie ist. Aber keiner fragt mehr, im Herzen wirklich für Jesus brennt. Das heißt nicht, dass jede Megachurch und jede große Gemeinde das nicht hätte. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass der Fokus ist immer, machen wir oder macht er? Schaffst du was? Hast du was? Bist du was? An dieser Stelle bin ich so froh, das greife ich mal eben dazwischen rein, dass ich einen Glauben habe, auf den es auf mein Schaffen und mein Walten in erster Linie gar nicht ankommt. Ich bin froh, dass ich nicht religiös bin. Und ich bin froh, dass ich keiner Religion nachlaufe. Eine steile These. Was sagt nochmal Religion? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich leisten, um Gott ein wenig näher zu kommen? Was muss ich bringen? Ganz ehrlich, Religion sagt das so. Aber mein Glaube an Jesus Christus sagt das nicht. Es geht nicht darum, was ich leiste, sondern es geht darum, dass ich begreife, was Gott in meinem Leben leistet und geleistet hat. Die Frage nämlich nach dem Genug, wenn es auf meine Leistung ankäme, wann ist es denn genug? Wann ist meine Schuld, meine Trennung von Gott, die von Ursprung im Leben überhaupt gesetzt wurde durch den Sündenfall des Menschen an Gott? Ab wann ist das getilgt? Ab wann ist es genug? Ab wann reicht es, dass ich Gott gefalle? Wenn man die biblische Geschichte des Volkes Israel sieht und auch die Geschichte der Gläubigen damals zu Jesu Zeiten. Und wenn man das heute auch noch sieht, kann ich euch zurufen, es reicht niemals, niemals reicht es aus, um in den Himmel zu kommen. Um in den Himmel zu kommen, muss ich das akzeptieren, was Gott für mich getragen hat, was Gott für mich gemacht hat. Nicht ich strampel mich ab, in den Himmel zu kommen, sondern Gott hat alles dran gesetzt, den Weg zu uns wieder fertig zu bahnen, in ihn wieder herzustellen. Wir haben die Beziehung gekillt mit Gott und er heilt sie höchstpersönlich durch Jesus Christus. Und erst dann, wenn die Verbindung von oben nach unten, so wie der Vorhang im Tempel zerrissen ist bei seinem Tod am Kreuz, erst wenn oben nach unten die Verbindung geschlossen wurde, dann haben wir freien Weg, Zugang zum Vater. Und nicht andersrum. Die Frage nach dem, was, wann ist es genug, kann von uns Menschen nicht beantwortet werden. Die hat Gott beantwortet. Allein seine Gnade genügt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, als dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist eine Aussage, der dürfen wir glauben, weil er die Wahrheit, der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und das dürfen wir uns jeden Tag neu zurufen. Das tröstet uns. Das lässt uns aus dem Hamsterrad, schaffst du was, hast du was, bist du was, ausbrechen, weil er alles unter Kontrolle hat, weil nichts in diesem Leben an seinem Thron vorbeigeht, weil sich nichts in diesem Leben vor Gott verstecken kann. Alles, aller Kummer, aller Schmerz, alle Nöte, alle Ängste und alle Sorgen, auch die, die der Martin in seinem Text vorgelesen hat, sind vor dem Thron Gottes präsent. Vor Gott ist alles offenbar und das tröstet mich. Und dann kommt es nicht mehr auf das an, was ich schaffe, was ich habe und was ich glaube zu sein. Darum kommt es gar nicht an. Und das ist das Schöne daran. Er hat alles im Griff. Er macht alles. Ich schaffe gar nichts. Ich kann zwar vieles tun und mit seinem Segen kann ich vieles bewirken, aber der Motor, ist nicht mein eigenes Hamsterrad, sondern das, was er getan hat. Er hat den Bogen geschlossen von Beziehung mit den Menschen, Beziehung gekillt durch den Menschen, Beziehung wieder erstellt durch Jesus Christus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, sind wir jetzt wieder in der Lage, vor Gott zu treten und mit ihm eine Beziehung zu leben. Und das nicht durch uns, sondern alleine durch ihn. Und darum, weil er auch alles als Mensch durchgezogen hat auf dieser Welt, jeden Schmerz kennt, jeden Kummer kennt, jede Sorge kennt, jede Not kennt, jede Angst kennt, weil er das als Mensch selber durchgemacht hat in Person Jesus Christus, weiß ich, dass alles, was mich gerade so fertig macht, was mich in diesem Hamsterrad gerade so gefangen hält, er am Kreuz getragen hat. Ja, es geht mir gerade nicht gut. Es läuft gerade alles schief in meinem Leben. Körperlich, gesundheitlich, psychisch, nervig, arbeitsplatztechnisch, freundschaftlich, Beziehungen mit dem Ehepartner, mit der Ehefrau, mit meinen Kindern, alles. Alles liegt vor den Füßen Jesu. Und er weiß haargenau, was wir da durchmachen, weil er das alles selber auch durchgemacht hat. Ist das nicht ein Trost? Es geht nicht darum, was ich geschafft habe, sondern es geht darum, was er geschafft hat. Und in diesem Blickwinkel fällt es mir viel einfacher, diesen Druck des Lebens, dieses Alltags zu stemmen. In dem Moment, wo ich selber begreife, ich kapituliere, ich gebe es dir ab, weil ich merke, ich habe nicht die Macht und die Autorität darüber. Wenn das also nicht die Lösung ist, schaffst du was, hast du was, bist du was, was ist es denn dann? Und als Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einen Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus den Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch die Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnissen Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu dem Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das sind Versausschnitte aus Apostelgeschichte 2. Und ihr fragt euch, was hat das denn damit zu tun? Mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes, und wir leben in dieser Zeit noch, der Heilige Geist wird heute immer noch ausgeschüttet an die Menschen, die bereit sind, sich mit Gott einzulassen und zu begreifen und es verstanden zu haben, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, damit alle deine Schuld vergeben ist, damit alles bereinigt ist vor Gott, damit wir wieder vor den Thron Gottes kommen können, in einer Beziehung leben können, wie Gott es sich mit den Menschen auch vorgestellt hat, durch Jesus Christus. Ja? Wie funktioniert das? Diese Entscheidung bewirkt etwas in meinem Leben, dass Gott den Geist, seinen Geist, den Dritten im Bunde von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geistes, der in dir wohnen möchte und Platz nehmen möchte, dass dieser anfängt zu wirken. Und dann kommt die entscheidende Frage in deinem Leben, wie es hier auch gestellt ist. Was sollen wir tun? Und damit, ihr Lieben, mit diesen Versen ist das umgekehrt worden. Bist du was? Hast du was? Schaffst du was? Kommen wir zu Bist du was? 1. Johannes 4, die Verse 10 und 16. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Er hat uns zuerst geliebt. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte. Rufe dir das zu in diesen Hamsterrad deines Lebens. Wenn wir Geliebte sind, möchte er, dass wir nicht zu Schanden werden an den Dingen dieser Welt, die uns so belasten, an den Sorgen und Nöten und Ängsten, die wir haben. Bist du was? Den Vers kennen wir, habe ich gerade schon zitiert. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber kennen wir die Verse auch danach? Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Wir sagen immer, wir Menschen haben die Wahl an einer Weggabelung. Entweder gehst du mit Gott oder ohne Gott. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das auch ein theologischer Humbug. Der Mensch von Grund auf geht auf dem Weg des Verlorenseins. Und es ist keine Gabelung, sondern es ist eine Abzweigung von diesem Weg. Es ist eine Umkehr. Wir können uns nicht zwischen Gut und Böse oder zwischen Himmel und Hölle entscheiden. So schlimm wie das klingt. Wenn du nicht ein Kind Gottes bist, bist du auf dem Weg leider nicht in die Richtung, die Gott uns haben möchte. Das ist der Grundweg. Wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen den Glauben an Gott. Aber bist du was? Bist du was? Ja, geliebt. Gott hat dafür sein Wertvollstes gegeben. Bist du was? Da habe ich mir mal ein paar, ich lese sie nicht alle vor, ich lese nur die in dem blauen Feld vor, aber das sollten wir uns nochmal ganz so in uns wirken lassen. Wenn du fragst, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in den Augen Gottes? Wer bin ich in den liebenden Augen von Jesus Christus? Du bist Gottes Kind. Bin ich so beruhigend. In dem Moment, wo ich sage, Jesus, du bist mein Herr, bin ich sein Kind. Du bist einzigartig und du bist wertvoll. Und er kennt dich höchstpersönlich. Er weiß um deine Umstände. Er sieht dich mit Barmherzigkeit an, mit Gnade. Er will, dass keiner verloren geht. Gott möchte Beziehung zu dir haben. Ist das nicht großartig zu wissen? Gott möchte, der große Gott, der die Welt geschaffen hat, der nur mit seinem Atem Leben in dich hineingehaucht hat, will eine Beziehung zu dir, zu mir. Das nimmt mir so viel Druck in meinem Leben. Gott kennt dich und liebt dich. Gott kennt dich ganz genau. Du bist Gottes Ebenbild. Und dabei stehen wir manchmal so vor unserem Spiegel und denken, boah, hätte ich doch wieder Haare. Oder wäre meine Nase doch was gerader. Oder hätte ich doch ein bisschen weniger um meine Hüfte. Oder was auch immer. Gott liebt dich. Gott sorgt für dich. Du bist wertvoll und geliebt in seinen Augen. Und Gott vergibt und erneuert. Das heißt, mit all meiner Scham, mit all meiner Schuld, mit all dem, was mich von Gott trennt, darf ich zu ihm kommen. Und er vergibt gerne, weil das ist sein Ziel, das ist seine Autorität, die ihn ausmacht. Er möchte doch so gern, dass die Menschen wieder zu ihm finden. Und in diesem Vergeben, in diesem Verzeihen und Wiederherstellen will er dich auch erneuern. Wenn du das begriffen hast, wer du bist in Gottes Augen, wenn du weißt, wer du bist in Gottes Augen, es geht nicht darum, dass du erstmal was getan hast, sondern erstmal sein Tun, sein Werken, sein Denken, seine Grundphilosophie von Gott in dich hinein aufsaugst, wie das Mark des Lebens. Wenn du das begriffen hast, wer du bist, dann hast du was. Was hab ich denn? Seht hin auf die Vögel des Himmels. Wir kennen die Stelle von Martin, hat sie rausgesucht. Dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euren himmlischen Vater ernährt sie doch. Seht ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Sorgen sind das Ergebnis, Gott nichts zuzutrauen. Er ist der Versorger in deinem Leben. Hast du was? Du hast die Versorgung Gottes sicher. Und darauf kannst du dich immer berufen. Warum? Weil du weißt, wer du bist. Wer bist du in Gottes Augen? Das haben wir gerade gelesen. Darauf kannst du dich darauf verlassen, was du hast. Was hast du noch? Römer 8. Als durch den, der uns geliebt hat, sind wir in allen diesen Dingen überlegener Sieger. Ich bin nicht der Sieger von dem, was ich geschaffen habe, was ich habe und was ich dann glaube zu sein, sondern ich bin der Sieger, weil ich dem Sieger nachfolge, weil ich Gott nachfolge, weil er mich liebt. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was hast du, wenn du begriffen hast, wer du bist in Christus? Ja? Nichts, was dich von seiner Liebe trennen kann. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Das ist großartig zu wissen. Das nimmt mir so viel Druck in meinem Leben. Das nimmt mir den Druck in der Gesellschaft. Das nimmt mir den Druck der schlechten Nachrichten, wenn man nur ARD, ZDF, Tagesschau, Heute-Journal und wie die Nachrichten alle heißen. Das nimmt mir so viel Druck. Das nimmt mir so viel Angst in dieser Gesellschaft, wenn ich über diese Kriege nachdenke, die auf dieser Welt sind. Nichts kann mich trennen. Nichts. Und für uns Christen wird es noch härter werden in den nächsten Jahren. Weil Christen stehen immer mehr unter Beobachtung und unter Anfeindungen. Und dann ist es gut zu wissen, dass der, der uns liebt, alles dafür getan hat, dass uns weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn die Berge so hoch sind, dass du sie nicht mehr überwandern kannst, ist das nicht großartig? Und es gibt keine Kräfte, die uns davon trennen. Was hast du noch? Für diesen Schatz, und das ist es, diesen Schatz, aber sind wir nur zerbrechliche Gefäße. Dessen ist sich Gott auch bewusst. Das ganze Wissen, wer du bist und was du hast, ist gelagert in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist mein Körper. Mein Körper ist definitiv zum Sterben verurteilt. Ich werde irgendwann mal diesen Körper verlassen. Es sei denn, der Herr Jesus kommt vorher wieder. Aber das ist eben, wir sind zerbrechliche Gefäße. Und deshalb ist Kummer und Sorgen und Nöte und Ängste, die uns oft so zerreißen. Ich glaube, jeder von uns hat gerade so seine Beispiele und sein Töpfchen da zu tragen. Aber für diesen Schatz aber sind wir nur zerbrechliche Gefäße, und das weiß Gott. Damit deutlich wird, die alles überragende Kraft, die in uns wirkt, ja, stammt von Gott und nicht von uns. Das heißt, ich schaffe gar nichts und ich habe dann demnach auch nichts, was ich schaffe. Und ich bin davon auch nichts. Von allen Seiten werden wir bedrängt. Von Sorgen, Nöten und Ängsten. Aber ich lese einfach mal weiter. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Ist das nicht mutmachend? Ist das nicht mutmachend? In all den Situationen deines Lebens darfst du das ausrufen, wenn du begriffen hast, wer du bist, dass du dieses hast. Gott weiß, du bist bedrängt. Du hast deine Sorgen, aber du wirst nicht erdrückt. Und du bist nicht kopflos. Der Kopf ist der Herr Jesus. Schöne Metapher, finde ich. Und ich glaube, das soll uns Mut machen. Wir werden in Christus niemals umkommen. Niemals. Wenn du also es weißt, was du schaffst, was du bist und was du hast, dann schaffst du was. Was schaffe ich denn? Johannes 21, und wir nähern uns dem Ende. Sagt Jesus zum Simon Petrus: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Jesus stellt hier den Petrus wieder her, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat. Und das ist so ein Punkt. Wie oft hintergehen wir den Herrn Jesus in unserem Leben? Nach wie vor. Und immer ruft er dich noch zu: Liebst du mich? Und aus diesem Gedanken, ob ich dich ihn liebe, ob ich ihm nachfolgen, ob ich nach ihm mit ihm gehen möchte, kommt quasi der Auftrag: Dann arbeite. Dann weide meine Lämmer, dann hüte meine Schafe, dann sorge um meine Schafe. Das ist jetzt nur eine Bibelstelle, die natürlich sehr auf Petrus bezogen ist, und es wird auch immer sehr gerne genommen an Leute, die Gemeinde leiten und so weiter. Aber was ist, wenn das auch für mich ganz persönlich gilt? Weil ich das alles begriffen habe und ich Jesus liebe, dann kann ich mich auch für ihn einsetzen und dann kann ich auch Gas geben. Dann schaffe ich auch was. Ja? Lukas 5 noch. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. Und so konnte er sich setzen und die Menge von Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Auch hier wieder die Aufgabe: Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du hast. Und dann fahr hinaus auf die See. Und die See ist kein Dümpel. Sie ist manchmal tief. Richtig tief. So tief, dass man nicht auf den Boden gucken kann. Fühlst du dich auch so in deinem Leben? Und trotzdem sagt Jesus: Fahr hinaus. Gib Gas. Warum? Ich bin bei dir. Ich liebe dich. Ich habe alles für dich getan. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du hast. Du weißt, was du kannst. Du weißt, welche Gaben, Talente und Fähigkeiten ich in dich hineingelegt habe, in dieses zerbrechliche Gefäß. Fahr hinaus, auf die See, in die tiefe Stelle, fang und werf die Netze aus. Was bedeutet das also? Sind wir in diesem Babel-Livestream, in diesem Babel-Mainstream unterwegs? Wenn schaffst du was, hast du was, bist du was, dein Motto in deinem Leben ist, dann hast du das Problem, dass du sehr viel mit Verwirrung zu tun hast, mit Zerstreuung in deinem Leben, mit Unzufriedenheit, mit Ängsten, mit Wettbewerb, mit Sorgen und schlussendlich mit einem dicken Identitätsverlust. Wer bin ich in Christus? Wer bin ich in Gott? Wenn du das ganze Ding allerdings drehst und sagst: Bist du was, hast du was, schaffst du was? Das ist das biblische Prinzip. Dann hast du Bestätigung, wer du bist. Dann hast du Wertschätzung in deinem Leben. Dann hast du Zufriedenheit, Sanftmut. Dann folgt Demut und die Versorgung und eine feste Identität. Das ist alles vielleicht auch Theorie. Aber wie oft hast du es in deinem Leben wirklich ausgerufen: Herr, ich bin am Ende. Ich schaffe es nicht allein. Darum zeige mir, wer du bist in meinem Leben. Zeige mir dadurch, wer ich bin. Zeige mir, was ich in dir habe. Zeige mir, was du in mich hineinlegen möchtest. Und dann möchte ich in dir arbeiten, in dir leben, in dir wirken. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Steht im Korinther. Und das möchte ich uns einfach mal als mutmachende Botschaft von heute Morgen euch weitergeben. Und ich wünsche euch Gottes Segen dazu und mir vor allem auch, weil ich brauche das jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag neu daran erinnern. Amen.